gute Tiere, schlechte Tiere? Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.
Herzlich willkommen zu Folge 3 von Gute Tiere, schlechte Tiere, einem Podcast von Mein Echo in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Mein Name ist Volker Dohr, ich bin Online-Redakteur bei Mein Echo und mir gegenüber sitzt heute Christiane Eisenbach. Hallo.
Hallo. Genau, ich bin Christiane Eisenbach. Die meisten kennen mich im Tierheim als Chrissy, deswegen gerade Volkers kurzes Stoppen. Genau.
Und du bist im Tierheim zuständig für?
Ja, hauptsächlich die Hunde und die Kleintiere. Bin so ein bisschen die Stellvertretung vom Lukas, den wir jetzt in der letzten Folge kennengelernt hat. Und ja, aber so mein Steckenpferd sind vor allem die Hunde und die Kleintiere.
Eigentlich könnte man in der Folge noch einführen, dass die Leute ihre eigenen Hunde oder Haustiere auch mal vorstellen, weil ihr habt ja alle irgendwie so einen halben Zoo daheim.
Ich wollte gerade sagen, wie lange soll die Folge denn werden jedes Mal?
Wie viele sitzt denn aktuell?
Ja, bei mir hält es ja auch doch in Grenzen. Ich habe 2 Hunde, ich habe einen Schäferhund-Mischling hier mitgenommen vor 2 Jahren und habe aus dem Nachbartierheim aus Kleinholbach eine tschechoslowakische Wolfhündin und dazu noch Nager, Hamster, und also ein Hamster und Rennmäuse und ein paar Terrarien.
Bedient man sich manchmal im eigenen Heim?
Ja, so ein bisschen? Ständig.
Ja, machen es alle?
Alle. Man ist hier sehr gefährdet, wenn man an der Quelle sitzt. Ich glaube, aus der letzten, so böse es klingt, Fuhre Hamster, also der letzte Wurf, der kam, hat, glaube ich, jeder einen mitgenommen. Also wir haben alle Geschwister zu Hause sitzen und das ist jetzt unser Freundschaftshamster oder so, ich weiß es nicht.
Das ist auch so ein bisschen unser Thema heute, beziehungsweise nicht nur so ein bisschen, sondern offiziell Folge 3 heißt Du eher nicht. Und es geht darum, wie Tiere im Heim vermittelt werden und wie Tiere im Heim, das wird für einige traurig sein, nicht vermittelt werden. Ich fange mal mit einer provokativen Frage an. Warum werden Tierheimmitarbeiter von Menschen, die ein Tier abholen wollen, so oft als unfreundliche, überhebliche, feindliche, geradezu aversive Menschen wahrgenommen, die wissen wollen, wie meine Wohnung bis ins kleinste Detail aussieht, am liebsten noch ein Video davon hätten. Ich habe Portale gesehen, da musst du wirklich Videos hochladen. Meine Einkommensverhältnisse, Unterhosenfarbe und was weiß ich nicht gerne haben. Warum ist das so?
Ja, also sagen wir so, das sind jetzt auch Extreme. Ich glaube, wir fahren als Tierheim ein gesundes Mittelmaß. Wir wollen schon viel wissen, wir wollen, dass unseren Tieren gut geht. Wir werden, glaube ich, aber auch nicht zu forsch. Wichtig ist einfach, man darf nicht vergessen, da geht es nicht, also die bösen Zungen sagen ja immer, das Tierheim kriegt ja Geld für jedes Tier, das da ist. Nein, das ist nicht so. Jedes Tier kostet ein Tierheim Geld. Natürlich, man kriegt für manche Tiere auch Gelder von Ämtern oder Gemeinden, aber das auch immer nur einen gewissen Radius und auch das deckt das nicht. Also kein Tierheim gibt ein Tier nicht weg, weil da noch Geld hinten dran steckt. Ja, warum? Natürlich, wir wollen wissen, dass es den Tieren gut geht. Wir haben dadurch, dass wir ein relativ groß mittelständiges Tierheim sind, das Glück, dass unsere Haltungen hier doch recht gut sind. Für gerade auch Kleintiere können wir da echt ordentlich was vorweisen. Und man will ja auch nicht, dass die Tiere sich verschlechtern.
Wie überprüft man denn überhaupt, ob jemand geeignet ist? Also die Menschen kennt ihr ja in der Regel, vielleicht wenn sie zum zweiten Mal kommen, aber wenn sie zum ersten Mal kommen, kennt ihr die ja nicht. Also nehmen wir mal an, jemand kommt rein und sagt, der Schäferhund sieht interessant aus, ich habe eine Familie mit 3 Kindern und eine Mietwohnung in Stadtmitte.
Ja, genau, also das ist es halt immer. Man muss da ganz individuell auf die Leute eingehen, auf die Tiere eingehen. Klar, Beispiel Schäferhund in die Stadtmitte. Man muss da so ein bisschen, ich möchte jetzt vielleicht das nutzen, um das ein bisschen mit Vorurteilen aufzubrechen. Also tatsächlich ist es zumindest bei uns nicht so, dass nicht jeder alte Mann keinen Hund kriegt oder alte Leute kriegen nicht per se kein Tier. Es ist nicht so, dass jeder Hund in Haus mit Garten muss und es muss nicht jeder Hund ländlich leben. So, wir sind da schon auch sehr individuell auf die Tiere und auf die Leute. Und wir versuchen dann da einfach so gut es geht mit den Leuten in Kontakt zu treten, mit denen vielleicht auch, je nachdem wie die Leute so drauf sind, man fühlt so ein bisschen an, ob man auch auf eine nette, freundschaftliche Ebene geht, oder freundschaftlich ist vielleicht das falsche Wort, sympathische Ebene geht, dass man wirklich mit denen redet, hey, was habt ihr denn und für was soll das Tier denn jetzt da sein, ne? Weil so blöd es klingt, ein Tier hat ja auch irgendwo einen Zweck, dass man das haben möchte und ist das denn halt auch der richtige Grundgedanke, das Tier zu holen?
Das ist ja dann aber auch so ein bisschen Psychologie.
Ja, das auf jeden Fall. Also man muss ja halt auch, wie du schon sagst, man will ja eigentlich nicht blöd wirken. Man möchte den Leuten nicht vom Kopf knallen. Man muss da auch wirklich einfühlsam sein, weil natürlich geht es um uns, um unsere Tiere, aber es sollte uns auch immer um die Leute gehen, die da sind. Und dass man da halt je nach Tierart sein Schema hat, dass man durchgeht, wie teste ich, ob die Leute gut sind, das klar, aber trotzdem halt da auch vielleicht von ausweichen, abweichen und anders auf die Leute zugehen, als man sonst tun würde vielleicht.
So, wie testest du, ob die Leute gut sind oder nicht? Verrate uns die tiefen Geheimnisse, die geheimen Fangfragen, die jedes Tierheim unter irgendeinem Zettel unterm Tresen hat.
Ja.
So.
Ja, also meistens würfeln wir. Nein, lass uns vielleicht spezifisch auf Tiere eingehen. Also jetzt Beispiel Kleintier. Das haben wir immer wieder, dass es da zu Reibereien kommt. Oder Reibereien will ich es nicht nennen. Dass wir sehr, sehr, sehr einfühlsam mit Leuten umgehen müssen. Wir machen es so, wenn uns Leute, meistens rufen sie an oder schreiben, dass wir einfach kurz die Haltung abstecken. Was ist denn da so wichtig? Was ist denn gedacht? Was ist geplant? Was steht denn vielleicht auch schon dort? Und dass man da einfach schaut, was ist da? Ist es gut? Wenn alles passt, fantastisch. Wir machen Vorkontrollen bei Kleintieren, ja, in Form von Bildern tatsächlich. Also sprich, wir lassen uns Bilder von den Gehegen schicken, weil wir nicht, das wird unsere Kapazitäten echt übersteigen, jeden Karnickelstall zu kontrollieren und jedes Hamster in Agarium. Aber da sieht man ja halt auch so ein Verständnis für das Tier. Ne? Wie haben die Leute sich reingelesen? Es gibt für jede Tierart unglaublich nischige Homepages und Facebook-Gruppen, wo wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Themen sind. Ne? Also wenn ich jetzt ganz normal Standard mir einen Hamster holen möchte und gehe das jetzt nicht so intensiv an, dann hole ich vielleicht ein altes Aquarium irgendwo, streue da ein bisschen Zeug unten rein und habe vielleicht noch von dem Hamster von meiner großen Schwester von vor 10 Jahren noch ein komisches Laufrad irgendwo. Ne? Und das sieht man auf dem Bild da schon mal, okay, da ist vielleicht die Information nicht so da gewesen. Und da kann man dann drauf eingehen oder man hat halt das krasse Gegenteil. Man sieht den perfekt selbstgebastelten, die perfekt selbstgebastelte Hamsterrennbahn. Es ist riesengroß, es ist perfekt groß aufgestreut. Und da sieht man dann auch wirklich, okay, da wurde sich intensiv Gedanken gemacht. Und da geht es dann ein bisschen schneller und bei den anderen müssen wir halt einfach ganz vorsichtig dann halt auch mit ihnen drüber sprechen, warum ist das denn jetzt vielleicht nicht so toll fürs Tier?
Das ist jetzt aber dann ja relativ negativ besetzt, ne? Wenn du denen dann sagst, okay, deine Wohnung ist vielleicht scheiße, dein Gehege ist zu klein, du bist garantiert zu unerfahren für die und die Rasse und Katzen auch eher nicht.
Ja.
Wie bringt man das den Leuten so bei, dass man eine negative Botschaft doch eher in was
gut
Positives
verpackt
umwandelt.
Ja, da hast du einen wichtigen Punkt, weil gerade wenn es auch um diese Kleintierhaltung geht und ich sage, hey, der Käfig, wo ihr schon seit 10 Jahren Kaninchen drin haltet oder den Wellensittichkäfig, den ihr da stehen habt, der ist nicht gut, dann impliziere ich ja nicht nur, dass ihr jetzt kein Tier von uns kriegt, sondern dass es diesen ganzen Tieren vorher auch nicht gut ginge, theoretisch. Ne? Wir versuchen dann auch viel darüber zu reden, dass sich halt die Gesellschaft weiterentwickelt, dass die Leute sich weiterentwickeln und auch die Tierhaltung immer mehr Erkenntnisse bietet und dass man da heute halt auf einem anderen Standard ist. Das ist so ein bisschen, wir versuchen sehr auf die, hey, es ist total toll, oder nee, wir sehen es ja auch, wir versuchen wirklich zu sehen, wo sind die positiven Aspekte bei den Gedanken gewesen, versuchen dann wirklich das Positive anzusprechen und gehen dann auch wirklich darauf ein, dass das ja für das Tier nicht das Richtige wäre, aber auch für die Leute nicht. Wenn ich mir als Anfänger einen Hund hole und möchte, dass das ein Therapiehund für meine Tochter wird, die ab und zu Aussetzer hat und dann einfach weiterläuft, also nervliche Aussetzer, und ich möchte den hübschen Akita, den ihr da gefunden bekommen habt, haben, dass der sich vor die Tochter stellt und die stoppt, damit sie halt nicht weiterläuft, damit sie nicht auf eine Straße läuft, um sie zu beschützen, dann ist es theoretisch ein total toller Gedanke, dass man seiner Tochter diese Möglichkeit bieten möchte und auf der anderen Seite auch dem Hund helfen. Aber wem wäre denn da geholfen, wenn ich diesen nicht wirklich, also diesen Hund mit einer nicht so wirklich bekannten Vergangenheit, der sowieso ein total starker Typ von der Rasse ist und gerne Menschen parkt und das auch nicht immer so nett, dass das dann vielleicht für das Kind nicht das Richtige wäre, wenn dieser Hund beigebracht kriegt, bleib mal stehen. Ne? Also wir versuchen es dann da wirklich so zu drehen und auch den Leuten begreiflich zu machen, das ist nicht böse gemeint, uns geht es da um dieses Tier und es geht uns aber auch um die Leute.
Bei Makita wäre es doch eigentlich eine gute Fangfrage, die Leute einfach zu fragen, ob sie den Film gesehen haben. Für die, die es nicht wissen, wir reden natürlich von Hachiko, der Verfilmung des Lebens eines sehr treuen Hundes, der in Japan verehrt wird. ist ein bisschen viel Mythos dabei, ein bisschen viel Schmarri auch, aber ja, dieser Film, besonders die amerikanische Version mit Richard Gere, hat natürlich die Leute zu Tränen gerührt. Würde ich bei einem Akita doch einfach fragen und dann auch eiskalt sagen, wer den Hund haben will, nur weil er den Film gesehen hat. Tschüss.
Ja, eben, also da muss man halt ein bisschen schauen. Also natürlich muss man das, ist das ein Punkt, wo du sagst, gerade Hachiko ist ein Riesenthema, gerade in der Akita-Szene, ne? Wir hatten jetzt wieder Kontakt mit einem Verein, weil wir unseren Fundhund da vorgestellt haben. Ja, aber einfach nur und tschüss. Also vielleicht hat ja jemand den Film gesehen. Und gut, Hachiko liefert vielleicht jetzt nicht das perfekte Bild von dieser Rasse, ne? Aber vielleicht hat jemand einen Film gesehen, in dem es um irgendwas ging und fand das so toll, dass er dieses Tier haben will. Und vielleicht ist es zwar ein doofer Start, an die Sache ranzugehen, aber dann im Nachhinein doch gut überlegt, ne? Also vielleicht habe ich Hachiko gesehen und fand den Hund total hübsch und habe mich dann aber damit auseinander befasst und stehe dann hier vom Tier und sage, ich weiß, dass die eigensinnig sind, ich weiß, dass die da nicht den richtigen, also das, ja, wie die Rasse halt so ist. Und wenn das doch zwar die Grundlage ist, aber alles darauf folgende gut, dann kann man auch darüber reden. Ja.
Ist Vorerfahrung sonst aber ein Bonus? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich halte schon seit 10 Jahren schwierige Hunde und habe gesehen, ihr habt hier einen, der hat 15 Beißvorfälle, muss Maulkorb tragen und alles, den werdet ihr sowieso nicht los, ich bin der richtige Mann für euch. Und hat man dann gleich schon mal so eine Basis?
Die Leute mit Erfahrung sind Fluch und Segen zeitgleich.
Ja?
Ja, also weil man hat zum einen die Leute, die die Tiere schon immer haben und schon immer so ihr Schema fahren und auch dann auch vielleicht wirklich das auch alles toll haben und gut haben und die Erfahrung haben, aber vielleicht auch eben nicht. Vielleicht hat man halt schon seit Jahrzehnten das Kaninchen in der Bucht und den Schäferhund halt im Zwinger. Und vielleicht habe ich halt schon seit 60 Jahren Schäferhunde und ich warte schon immer so, dass ich den dann halt mit dem Stachelhalsband einen drauf hau. Das bringt dann nicht so viel. Dann ist es vielleicht manchmal besser, wenn man Leute hat, die vielleicht wenig oder sogar gar keine Erfahrung haben und denen man das dann einfach richtig an die Hand gibt. Also ne, wenn man dann ein gutes Fundament aufbauen kann, wenn man da direkt bei einem Hund die richtige Hundeschule in die Hand gibt und Leute, die noch nie das Kleintier oder die Katze hatten, direkt schon von vornherein berät, wie ist die Haltung, was macht man, was hat man, also ne, ein unbeschriebenes Blatt, ist auch schön.
Gibt es auch sowas wie einen menschlichen Faktor, der eine Rolle spielt? Also wenn du merkst, jemand kommt rein und du verstehst dich überhaupt nicht mit dem oder du verstehst dich im Gegenteil sehr gut mit ihm. Mhm. Also jemand hat so eine Aura von wegen, da kommt schon rein, so, ich will Schäferhund habe, Stachelhalsband, oder jemand anders ja. Kommt rein und du merkst, hey, der hat keine Erfahrung, hat sich aber ganz viel eingenördet, gelesen und Videos, was weiß ich, geschaut. Mhm. Spielt das dann auch eine Rolle, also Sympathie?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein total, ich quatsch gern mit Menschen, ich rede gern mit Menschen, ich bin total offen. Und Leute, die viel stattern, mit denen komme ich super klar, weil ich dann die Informationen rauskriege, die ich brauche. Das ist total klasse. Natürlich hat man das aber auch mal nicht und es tut mir leid, das ist in Ordnung. Also ich muss nicht mit jedem, dem ich einen Hund vermittle, einen Kaffee trinken gehen wollen danach. Das macht es dann manchmal schwieriger, wenn man vielleicht nicht so auf einer Ebene ist, weil man ja auch trotzdem alles erfahren will. Ich habe immer so ein bisschen das Problem mit diesen maulfaulen Leuten. Da muss ich immer so, weil ich mir dann denke, oh, gib mir doch was, womit ich arbeiten kann. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, nee, das ist jein. Natürlich gibt es ganz viel erster Eindruck und natürlich gibt es ganz viel oder auch immer mal wieder Situationen, wo man denkt, Bonnie, du hast dir ja wirklich gar keine Gedanken gemacht, das kriegen wir so nicht hin. Aber auch das probiert man ja dann vorher und redet mit den Leuten. Und gerade je länger man als Tierpfleger arbeitet und je höher man im Tierheim ist, desto mehr hat man ja viel mehr mit den Leuten irgendwann zu tun. Na, natürlich machen wir unsere Tiere und versorgen die und trainieren mit den Hunden, soweit es geht. Aber wir haben ja fast mehr mit Menschen zu tun oder zumindest sehr, sehr viel. Und man lernt dann auch mit diesen Menschen umzugehen, so unterschiedlich sie sind.
Wie ist so, wenn man mal so den Überblick nimmt, die Quote zwischen wir geben ein Tier ab und wir geben ein Tier nicht ab? So geschätzt?
Geschätzt, ich glaube, die meisten gehen. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn man da jetzt vielleicht rausfiltert, die einzeiligen E-Mails im Kontaktformular, die sagen, was kostet.
Was kostet?
Das haben wir manchmal.
Was oder, kostet? Die wollen nur wissen, genau, was das Tier kostet.
Oder will ich haben? Ja, das sind meistens dann auch Leute, wenn man dann versucht, mit denen also anzurufen, dann gehen die meisten.
Cousin kommt holen.
Genau. Nee, also das nicht, aber ich glaube, die meisten kommen eigentlich hier mit einem Tier raus. Also vielleicht sind die Hunde, die müsste man ausklammern. Aber weil es doch oft so ist, dass halt die Parameter stimmen müssen und wir halt doch leider immer wieder nicht einen Hund da haben, der zu unerfahrenen Leuten mit Katz, Hund und, nee, nicht Hund, er hat eine Erfahrung, aber mit Kindern und Katzen und am besten mit auf die Arbeit ins Großraumbüro oder so. Man muss halt auch gucken, was passt. Also sagen wir so, bei den Hunden haben wir es doch immer wieder, dass die Leute, dass wir die vertrösten müssen, dass wir sagen, wir haben nicht die Sorte Hund, die
dahin
passt, kein Hachiko. Aber dann verweisen wir halt auch an Tierheime, von denen wir wissen, die haben eine nettere Quote. Ja.
Gibt es da sowas wie Tipps für die Bewerbungs-E-Mail?
So viel Info wie geht. Also wenn es an Katze geht, schreibt direkt rein, Freigang einzeln, habt ihr schon eine Katze, wie sieht's aus, wenn es an die Kleintiere geht, direkt Bilder und oder vielleicht auch nur einen Plan. Ne? Oh. Es hilft, so blöd es klingt, auch schon eine Skizze, was habe ich für ein Gehege geplant, weil das machen wir auch, wir beraten beim Bau. Die Leute dürfen uns von jedem Arbeitsschritt, die dürfen uns jeden Tag stören, das ist gar kein Thema. Also weil es ist ja nicht schlimm, sie dürfen uns nicht jeden Tag bei uns melden und wir beraten sie, was sie vorhaben. Und auch bei einem Hund, schreibt mal runter, was ist der Alltag und was erwartet ihr von einem Hund? Wollt ihr einen Hund, mit dem ihr ohne Leine happy-go-lucky durchs Feld flaniert und einfach euren Gedanken nachhängt? Oder wollt ihr einen Hund, der Arbeit ist, der gearbeitet werden will? Will ich ein gemeinsames Hobby mit dem Tier haben, dass ich sage, will ich mit dem Dummy Arbeit machen, also jetzt in Bezug auf den Hund? Ja. Will ich eine kluge, clevere Katze, die ich klickern kann? Da einfach mehr Infos, das hilft schon ganz viel.
So, jetzt haben wir alles bewerbungsprozesstechnisch durchlaufen, man hat sich kennengelernt und jetzt klappt's nicht. Wie reagieren die Leute?
Ach, ganz unterschiedlich. Also wir haben, glaube ich, eine gute Quote an Leuten, die hier rausgehen und sich trotzdem aufgehoben gefühlt haben in der Zwischenzeit. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oder nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also man hat es natürlich immer wieder, ne? Gerade bei den einzeln gehaltenen Kleintieren. Sprich, man hat nur einen Wellensittich und will noch einen dazu. Dann hat man es doch immer wieder, dass die Leute ein bisschen echauffiert sind, dass wir sagen, der Käfig ist nicht groß genug und wenn, dann bitte vier, weil es ist Schwarmhaltung. Weil da auch gerade rückblickend immer so dieses viele, ich hatte schon seit 40 Jahren Wellis und die saßen
auch
alle
vier
so.
Wellis?
Vier Wellis, Schwarmhaltung.
Wusste ich gar nicht.
Ja, nee, haben wir aufgeschockt. Also, weil eben die bei uns halt auch so toll sitzen, dass wir sagen, die sitzen richtig toll und wir haben richtig viele Abnehmer, die wirklich...
Ich kenne Leute, die haben nur zwei, die gehe ich nachher gleich shamen. Ja. Die rufe ich gleich an.
Ja, dann haben die wieder ein schlechtes Bild, das musst du netter machen.
Die im Tierheim haben gesagt, es ist in Ordnung, dass ihr zwei habt, aber zwei plus zwei sind vier.
Genau.
Nicht fünf und auch nicht drei.
Ja, nee, ich glaube, das ist im Großen und Ganzen schon toll. Man hat es doch immer wieder, dass man im Nachhinein hört, dass Leute sich vielleicht nicht so gut aufgehoben haben. Also ich hatte es auch schon ein, zwei Mal, dass dann irgendwelche Ehrenamtliche kamen und hatten gesagt, ey, da war eine Bekannte von mir und die wollte einen Hund und die hat gesagt bekommen, sie kriegt keinen Alten und sie beschreibt die Person und ich denke mir, ich habe mit der gesprochen. Ich habe das der mit Sicherheit nicht gesagt, dass die den Hund nicht kriegt, weil sie alt ist. So. Aber das ist halt so dieses, ach Gott, wie nennt man es, Vier-Ohren-Modell? Ne? Ja. Manchmal kommt es halt einfach anders drüber, wie man es meint. Und wir sind auch alles Tierpfleger und wir sind auch mal Menschen und wir sind eigentlich, glaube ich, im Team. Uns ist super wichtig, dass die Außenwirkung vom Tierheim stimmt und dass auch jeder sich wohlfühlt. Trotzdem hat man auch echt mal einen Moment, wo man an der Grenze ist und vielleicht das nicht so perfekt beschreibt, wie man sollte. Und vielleicht ein bisschen zu wortkarg wird.
Also halt mal fest, es ist möglich, in einer Stadtwohnung ohne Garten einen Hund zu kriegen, wenn man es richtig anstellt. Auch einen Hund für Fortgeschrittene, wenn man sich damit beschäftigt hat und wirklich ernsthaftes Interesse zeigt und nicht nur irgendwie denkt, ja, wäre mal schön, so nice to have. Und die Leute müssen halt wirklich auch ernsthaft dahinter sein, weil ihr wollt das Tier ja auch nicht zurückhaben.
Genau, genau. Und es muss ja auch für das Tier ein Gewinn sein. Ne? Also da zurück ist schlimm, aber noch schlimmer wäre ja, wenn das Tier nicht zurückkommt, aber ist da, wo es ist, unzufrieden. Also von daher finden wir zurück immer gar nicht so schlimm, weil dann ja auch eine Erkenntnis da war. Aber ja, man kriegt auch gerne einen großen Hund von uns in eine Stadtwohnung, wenn der Hundetyp dazu passt, wenn der Mensch dazu passt. Und von mir aus darf der Besitzer auch älter sein. Oder alt, ist gar kein Thema.
Okay, also es ist ein Vorurteil von unsere älteren Zuhörer. Es ist ein Vorurteil, dass alle Tierheime, es mag manche geben.
Um Gottes Willen,
aber nicht alle. In Aschaffenburg kriegen auch Menschen mit fortgeschrittenem Alter einen Hund, Katze, Vogel,
vier Vögel.
Mindestens zwei Nager
und
auch die entsprechende Beratung.
Außer Hamster, die einzeln.
Hamster einzeln. Was kostet es denn?
Wesentlich weniger als überall anders. Also wir sind relativ günstig, würde ich sagen. Also ich glaube, in den gängigen Tiermärkten kosten Tiere intakt, also Kleintiere, teurer als unsere, sind teurer als unsere Kastrierten. Also von daher Schutzgebühr von einem Hund 400 Euro. Ich weiß, da sind wir ein bisschen höher als manche Tierheime oder Tierschutzvereine. Aber wenn man mal guckt, was bei eBay für Preise aufgerufen werden für Mischlinge ohne Herkunft, ohne Bekanntheit, Impfung. Ohne Impfung und wo ich nicht mal zurückgeben kann, wenn es blöd läuft, weil der Hund, der familienfreundlich ist, sofern er doch die Katze umgebracht hat.
Katze?
Katze, 180 Euro. Und damit auch Komplettpaket. Geimpft, kastriert, gechippt.
Egal welche Rasse.
Egal welche
gibt
Rasse.
Auch so Luxusrassen
wir haben auch mal eine Bengal da.
Ja.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so Leute im Podcast sagen darf, weil sonst melden sich alle Leute, weil sie eine günstige Bengal kriegen. Nein, also...
Hallo!
Im Tierheim gibt es krasse Katzen günstig. Weil im Grunde ist es ja auch so, plötzlich nur eine Katze. Und da nochmal mehr, wenn sich jemand bei uns meldet und fragt nur nach Preis, dann ist ja schon klar, dass, warum der den Bengal haben will. Ne?
Ja.
Aber theoretisch, wir haben auch Hunde mit SV-Papieren hier stehen, also mit ja. Papieren vom VDH, die gehen auch nicht für mehr als andere. Das ist, nee, die haben alle ihren gleichen Wert.
Aber das ist ein guter Punkt. Wie sichert man sich eigentlich gegen Wiederverkäufer ab? Weil das wäre ja ein lukratives Geschäft. Ich spaziere jetzt rein, nehmen wir mal wieder unseren guten alten Hachiko. Ich habe zufällig einen bei euch erworben für 400 Euro. Danach setze ich den, weil ich ja nicht blöd bin, jetzt nicht auf eBay, aber... Ich denke so, ich meine, das ist Rassehund, ne, hat zwar keine Papiere und nichts, aber ein Taui werde ich dafür kriegen.
Ja.
600 Gewinn gemacht. Scannt ihr da entsprechend die Portale oder wie sichert man sich da ab oder hofft ihr irgendwie, dass die Leute das sehen?
Nee, haben wir keine Chance.
Keine
also,
Chance.
Ganz ehrlich, wenn jemand das macht und wenn jemand durch unser Bewerbungsverfahren durchkommt, ohne dass wir da irgendwie ein doofes Bauchgefühl haben, dann können wir das blöd klingt halt leider nichts machen. Ne? Natürlich gibt es Tiere, die sind bekannt, die kriegt man mit, wenn die irgendwo auftauchen. Aber wir haben ja auch so blöd klingt nicht mal die rechtliche Grundlage dagegen vorzugehen. Wenn du dir den Hund hier holst, dann darfst du ihn natürlich verkaufen. Wir haben ihn im Grunde, so hart es klingt, ist auch ein Tierschutzvertrag ein Kaufvertrag.
Ja, also
ne? Du darfst auch dein Auto weiterverkaufen.
Ja,
so
aber es gibt auch dann keine Möglichkeit mehr für euch, den zurückzuholen, wenn der schlecht behandelt
doch,
wird.
Teilweise gibt es da die Möglichkeiten über eine Vertragsstrafe, dass wir von Verträgen zurücktreten können.
Mhm.
Wir haben das mit der Rechtsabteilung abgeklärt, mussten den Schritt zum Glück, seitdem wir den Vertrag so haben, noch nicht gehen. Wir haben aber halt auch so Klauseln, die einige Vereine in ihren Verträgen haben mit Tier bleibt Lebzeit im Eigentum vom Tier haben wir nicht. Also weil es ist doch auch irgendwo so ein gegenseitiges Vertrauen. Also wenn ich den Leuten doch das Tier anvertraue, dann sollte ich ihnen doch auch vertrauen, dass sie damit kein Schindluder treiben. Und
was passiert, wenn ein Tier zurückkommt?
Kommt drauf an, ganz unterschiedliche Gründe. Also bei ganz vielen machen wir einfach weiter wie bisher. Also ne, wir haben jetzt gleich auch ein Termin für Kaninchen. Das Kaninchen ist am Montag ausgezogen, das kommt jetzt wieder, weil es wurde von der eigentlichen, vermeintlichen großen Liebe, für die es geholt wurde, verkloppt.
Das ist aber doch normal. Also wir hatten ja in der letzten Folge Vergesellschaftung.
War ein bisschen, der arme Max hat ein bisschen doll gelitten. Laut
okay, Gott, also hat wirklich jemanden vermöbelt.
Genau, wurde wirklich vermöbelt. Ja gut, da darf jetzt der nächste Kerl mal ranprobieren. Nein, also dann beraten wir die Leute halt eingehend, schauen, warum hat es nicht geklappt. Jetzt im Beispiel Kleintiervergesellschaftung hat gescheitert, ne? Und gucken, was dann ist. Man hat es doch immer wieder, dass man auch Rückgaben hat, wo man sich denkt, meine Güte, warum habe ich das nicht kommen sehen? Ne? Leute, die dann eine Katze ganz frisch geholt haben und dann die wiederbringen, weil sie sagen, nee, also das habe ich mir ja so gar nicht vorgestellt und die maunzt und die weckt mich und die will Futter und bla bla bla. Das ist so, manchmal denkt man sich, ich dachte, wir hätten das durchgekaut. Passiert, dann ist es so. Nö, aber wir machen die Leute keinen Kopf kürzer. Die dürfen die Tiere jederzeit wiederbringen und wenn es in 10 Jahren ist und das Tier uns gar nicht bekannt ist, so blöd es klingt, ne? Wir sind ein junges Team, manche Rückläufer kennen wir gar nicht, so doof es klingt.
Da wir es gerade von den Hasenartigen hatten und wir ja auch so ein bisschen ein Serienformat sind, wir hatten in der letzten Folge schon, dass ihr 35 Kaninchen gekriegt habt. Wie viel sind es denn noch?
Das kannst du mich doch nicht fragen, ohne dass ich vorher Zahlen checke. Ich bin mit Zahlen total die Niete.
Also sind die ersten schon raus?
Es sind schon wieder neue. Also,
es sind schon wieder neue,
ja. Ja, wir haben jetzt erst am Sonntag, Sonntagsdienst hatte ich, stand doch jemand da mit, er hat 2 Kaninchen und 4 Babys.
Oh.
Ja, die hat er dann abgegeben. Nee, also ich glaube, das die Zahl hält sich meistens relativ kontinuierlich. Ja.
Ja. Mal ehrlich, gibt es Tiere, die es leichter haben, jemanden zu finden?
Ja, klar. Also,
die süße Babykatze.
Die süße Babykatze ist eh immer viel toller, wenn sie dann noch irgendwie eine süße Langhaar ist, sowieso. Perser haben ein ganz schlechtes platt, um bei den Katzen zu bleiben tatsächlich. Obwohl es Rassekatze ist, sind die dann nicht so beliebt. Und halt auch die ganzen Scheunenkatzen haben da ein Problem mit. Also, oder Probleme. Aber auch da haben wir immer wieder Leute für. Ansonsten geht der süße kleine Malteserwelpe natürlich wesentlich besser als die 7-jährige Schäferhündin, die jeden hauen will, der vorbeiläuft. So, ne? Ja, natürlich haben es Tiere leichter.
Und wie sagt man Leuten, dass es eigentlich auch okay ist, einen älteren Hund? Wir hatten jetzt gerade einen 7-jährigen Schäfer, der lebt noch. Wie alt wird ein Schäfer? 12, 13, 14 wird er schon, wenn er keine Hüftdysplasie hat. Und wie kriegt man das so ein bisschen in die Köpfe der Leute, dass ein altes Tier, auch wenn es, selbst wenn es nur noch 3 oder 4 Jahre bei dir ist, auch glücklich ist?
Und das ist ganz unterschiedlich. Also man muss gucken, mit was für einer Intention die Leute sich die Tiere holen. Und es ist auch, da muss man auch wieder so ein bisschen feinfühlig sein, weil natürlich, ja, also man muss wirklich schauen, aus welchem Grund holen die Leute das Tier überhaupt. Hat man dieses typische, ich will einen Welpen, dann kann man den Leuten erklären, hey, ich verstehe Welpe, weil die erwachsenen Hunde haben eine Vorgeschichte. Aber die haben alle eine Vorgeschichte, weil jemand mal einen Welpe wollte und es nicht hingekriegt hat. So, ne? Also da einfach ein bisschen und was da der große Vorteil ist bei den älteren Tieren, die sind gesetzt. Da weiß man, was man hat. Die verändern sich nicht mehr. Die Katzen, die was älter sind, sind schon mal ruhiger. Die zerkratzen nicht unbedingt die Möbel.
Der Hund hat keine Flegelphase mehr.
Der Hund hat keine Flegel oder ist halt auch einfach der, der er ist. Ne? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber tatsächlich hat man es doch immer wieder, dass die Leute sagen, hey, ich hole mir gerne ein Tier und durchlebe mit ihm gerne die Erwachsenenphase und dann auch das Seniorenalter und mach das. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Aber mir ein Tier zu holen, einen Hund, eine Katze, gerade an dem Punkt kurz vor 10, wo es danach teuer wird, da scheuen sich einige, weil sie sagen, ja, das gehört dazu, aber das ist nicht so, wie ich starten will. Und es gibt aber dafür auch wirklich Leute, die ganz gezielt nach so Tieren fragen. Und da muss man einfach ein bisschen drauf hoffen.
Was ist, wenn du schon quasi merkst, der Hund oder die Katze, wahrscheinlich eher, jetzt kann man wahrscheinlich eher Hund sagen, wird hier alt werden im Heim, der wird niemanden finden. Gibt es solche Fälle?
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass du direkt die Hunde ansprichst. Also wir haben auch mal Katzen, die schwieriger werden, aber die sind, also ich glaube, die längste war ein Jahr da. Nicht mal. Aber
ein Hund war es, glaube ich, der Moretti neulich.
Der Moretti ist, also der ist jetzt...
Der ist ausgezogen.
Der ist ausgezogen, aber der war auch, glaube ich, nur 4 Jahre da. Also klar, ein Moment, ne, das ist schon doll, aber wir haben aktuell auch eine noch länger sitzendere, die Lara, die ist schon da gewesen, als wir alle angefangen haben. Und das ist so das Kaliber, wo du sagst, na ja, gut, ob die geht, die ist eine Herdenschützerin, die war früher relativ, die war nicht ohne, mittlerweile ist Alter macht betagt, ne? Die hat aber ihre inoperablen Tumor im Enddarm. Mhm. Ob die hier nochmal rausgeht, glaube ich nicht. Und man hat auch Hunde, wo man denkt, na gut, da gibt es Liebhaber für, das geht schneller, auch wenn sie schwierig oder krank sind. Aber wenn man halt diese großen, schweren, gefährlichen hat, das wird auch immer schwieriger für die Plätze zu finden. Ne? Man hat Leute, die so eine Herausforderung wollen, aber die sind meistens dann auch relativ schnell besetzt, die Stellen. Aber klar, man hat dass ein Hund ankommt, man sagt, der geht schneller. Ja. Manchmal wird man auch enttäuscht, der bleibt länger als gedacht, aber ja.
Bevor unsere Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie in Tränen ausbrechen bei dem Gedanken, dass ein Hund im Heim alt wird, der Hund hat es deswegen ja nicht schlecht.
Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, wir machen es unseren Hunden ganz gut. Ne? Also wir gucken, dass die in Gruppen leben möchten, leben in Gruppen, die es nicht wollen, nicht, sind Ausnahmen. Die haben ihre Bezugsperson und dann kommt es drauf an. Also gerade jetzt Bezug auf diese Hündin, wo ich gesagt habe, die ist schon länger hier als sonst. Das ist eine alte Herdenschützerin. Das ist voll ihr Ding, hier zu sein. Also die liegt den ganzen Tag im Gehege auf ihrer Hütte rum. Die freut sich, wenn sie mal einen LKW-Fahrer verbellen kann, der zu laut hupt oder so. Die hat ihre Gassigeher und die ist hier doch gut zu Hause. Ne? Das ist für einige Hunde gar nicht so schlimm. Wir haben auch einen rumänischen Straßenhund, der hat sein Leben lang in einem Shelter verbracht. Und war dann hier in Deutschland in Familien kreuzunglücklich und im Haus kreuzunglücklich und hat sich nicht anfassen lassen. Und jetzt lässt er sich von uns gut anfassen, der braucht es aber nicht groß. Und der hat hier seine Hundekumpels. Wenn wir für den zu Hause finden, freuen wir uns auch. Glauben es aber jetzt nicht unbedingt.
Und damit sind wir durch mit Folge 3. Du, er nicht. Wir haben viel gelernt heute über Vermittlung, über Psychologie, darüber, dass jeder eigentlich die Chance auf ein Tier hat, wenn er sich auch wirklich damit beschäftigt im Vorfeld und da auch nicht abgewiesen wird und es auch sehr viele Vorurteile über Tierheimmitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt, die wir hoffentlich zu Teilen widerlegt haben in der nächsten Folge. Das wird die 4. geht es dann nicht um Vorurteile, sondern um Politik. Wir sprechen um Katzen, besser gesagt Katzenschutz und Katzenschutzverordnung und Kastrationspflicht. Warum es die in Aschaffenburg bislang zumindest noch nicht gibt, demnächst vielleicht geben wird. Und das Ganze ein, ja, freundlich gesagt, emotional sehr hochkochendes Thema ist. Mein Name ist Volker Dohr und ich sage Tschüss zu Chrissy.
Auf Wiedersehen.
Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.